großen Bauhausfirma, die nicht Bauhaus heißt. Du lebst, erinnerst du dich, ist die Frage. Und ich glaube, dass Gott dich heute Morgen fragen will. Du lebst, erinnerst du dich? Ich möchte kurz beten. Gott, wir preisen dich. Wir preisen dich, weil du gut bist, weil du unser Gott bist. Wir preisen dich in erster Linie dafür, wer du bist, dass du der dreieinige Gott bist, der die Welt geschaffen hat. Gott, Vater, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hältst alles in deiner Hand. Dein Plan überspannt die Ursprünge der Welt bis zum Ende dieser Welt, Herr. Du bist der souveräne Herrscher über alle Dinge. Gott, Sohn, wir danken dir, dass du gekommen bist, einer von uns geworden bist, eingefleischt worden bist vor knapp 2000 Jahren und mit uns gelebt hast, mit uns warst und für uns ans Kreuz gegangen bist, um für unsere Sünde und Schuld zu sterben. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, dass du zu uns gekommen bist, um uns zu begleiten, uns zu lehren, uns zu helfen, uns zu befähigen, zu bemächtigen, uns von unserer Sünde zu überführen und uns in ein Leben der Heiligkeit zu führen. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir preisen dich und danken dir. Wir sind hier, um dir die Ehre zu geben, dich zu loben. Amen. Unser heutiger Predigtext, der ist der erste Höhepunkt in The Great Eight, im großen achten Kapitel des Römerbriefs. Er schließt den ersten Abschnitt im achten Kapitel des Römerbriefs ab. So in dem ersten Abschnitt, den wir bis jetzt behandelt haben, im Römer 8, da geht es komplett um das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben als Christen. Die Rolle, die der Heilige Geist spielt, das, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Und das, was wir heute hören, ist sozusagen der große Höhepunkt dieses Abschnittes, wo es um den Heiligen Geist geht. Es geht weiter um den Heiligen Geist in Römer 8, aber hier konzentriert sich Paulus auf den Heiligen Geist. Und hier macht Paulus sozusagen den Sack zu. Die Frage der Predigt heute ist, erinnerst du dich daran, dass du lebst? Wir haben bis jetzt in den verschiedenen Predigten schon Verschiedenes auch gehört über den Heiligen Geist und das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir haben gehört, der Heilige Geist macht uns lebendig und befreit uns vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das war die Predigt von Michi. Der Heilige Geist verbindet uns mit Jesus, er macht uns zu einem Kuchen mit Jesus, so hat es Luther gesagt. Und als Jesus-Nachfolger stehen wir gerecht vor Gott. Da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Oder die neue Genfer Übersetzung formuliert es: Es gibt keine Verdammnis für die, die mit Christus verbunden sind. Der Heilige Geist verändert unsere Gesinnung. Das war die Predigt von der Jessie. Er verändert unsere Gesinnung, unser Wille, unsere Wünsche werden umprogrammiert und wir werden auf ein neues Laufband gestellt. Jessie hat es damals verglichen mit zwei Laufbändern im Flughafen. Ein Laufband geht Richtung Somalia, das andere Laufband geht Richtung Neuseeland. Und Gott nimmt uns, es könnte auch was anderes als Somalia sein, könnte auch ein Laufband, keine Ahnung, in Odenwald sein. Und der Heilige Geist nimmt uns von dem einen Laufband und stellt uns auf das andere Laufband. Und wir haben gehört, der Heilige Geist, das war die Predigt von Mark, führt uns in einen Kampf hinein, und zwar in den Kampf gegen die Sünde, die in uns rebelliert und gegen Gott sich auflehnt. Und wir haben vor zwei Wochen gehört, dass wir berufen sind von Gott und befähigt durch den Heiligen Geist, Sünde zu töten, damit die Sünde nicht uns tötet. So, das ist, was wir bis jetzt gehört haben in der Predigt 3. Und hier setzt unser Predigttext an, den wir heute hören, mit einem zusammenfassenden Denn. Also der Predigttext beginnt mit einem Denn. Er verbindet mit diesem Wörtchen Denn alles, was wir davor gehört haben. Und dieses Denn sagt, okay, alles das tut der Heilige Geist. Und jetzt mit diesem Denn kommt die Erklärung dafür. Hier kommt das Fundament, hier kommt die Grundlage für all das, was der Heilige Geist tut. Das ist die Erklärung, die jetzt kommt. Und ich lese euch den Text vor, es ist Römer 8, die Verse 14 bis 17. Ich ermutige euch, entweder eure App offen zu lassen oder eure Bibel aufgeschlagen zu lassen. Wir werden während der Predigt immer wieder von Vers zu Vers hin und her hüpfen. Und es wird für euch leichter sein, wenn ihr mit reinguckt. Römer 8, Verse 14 bis 17. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Die haben das Denn weggelassen. Ich lese es trotzdem mal mit, okay? Denn alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, Macht euch nicht zu Sklaven, sondern sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, den Geist, rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, also mit Jesus leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gottes Wort für dich heute Morgen. Lasst die Bibel aufgeschlagen, lasst eure App offen, ich hoffe, euer Akku reicht. Das ist das Coole mit Bibeln aus Papier, da geht der Akku nicht leer. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Wenn der Heilige Geist dich regiert, bist du ein Kind Gottes und ein Miterbe mit Jesus. Der Heilige Geist bestätigt dies oder bezeugt dies, indem er in dir geistgeleiteten Gehorsam, furchtlose Freiheit, gottvertrauendes Gebet und Hoffnung auf Herrlichkeit bewirkt. Das ist, was der Text heute aussagt. Sicherlich wirkt der Heilige Geist noch mehr in unserem Leben, aber wenn wir uns den Text von heute angucken, dann ist das die Aussage, was Paulus sagt. Wenn der Heilige Geist dich regiert, dann bist du ein Kind Gottes und ein Miterbe mit Christus. Der Heilige Geist bezeugt oder bestätigt dies, indem er in dir geistgeleiteten Gehorsam, furchtlose Freiheit, gottvertrauendes Gebet, Hoffnung auf Herrlichkeit bewirkt. So, wenn du jetzt diese MP3 hörst und denkst dir, das war zu schnell, ich habe mir das nicht merken können, komm doch einfach mal sonntags vorbei, dann siehst du es auch noch auf der Leinwand. Gott segne dich auf jeden Fall und ich hoffe, dass du trotzdem folgen kannst, wenn du dir die Predigt jetzt beim Bügeln oder beim Autofahren anhörst. Mach bitte beim Autofahren die Augen nicht zu. Wenn wir das noch mehr komprimieren und noch kürzer ausdrücken, was in dem Bibeltext steht, dann kann man sagen, deine Beziehung zum dreieinigen Gott ist das A und O für ein gelingendes christliches Leben. Deine Beziehung zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist das A und das O für dein christliches Leben. Okay, gucken wir uns an, was in dem Text steckt. Zuallererst steckt diese unglaubliche Aussage im Text. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Die zwei Leute, die ihr hier seht, wer kennt die zwei? Okay, fünf. Das sind Steve Croker und seine Frau Melissa. Die beiden sind Freunde von HDH. Die sind ein Pastoren-Ehepaar in Kanada, in der Christian Mission Alliance, der CMA, wovon wir auch ein Teil sind, als eine Gemeinde, die von CMA-Missionaren gegründet wurde vor knapp 20 Jahren. Und der Steve war als Prediger schon mal, als Gastprediger Teil von einer Gemeindefreizeit in Moosbach. Und auch, ich glaube, vor 1,5 Jahren hat der Steve uns das letzte Mal besucht und hat hier gepredigt über das Vaterunser, war eine super Predigt. Und es waren es nicht so viele, die ihn kennen. Wahrscheinlich sind es dann ungefähr genauso viele, die mit ihm auf Facebook befreundet sind. Die Leute, die mit Facebook auf ihm befreundet sind, die kennen wahrscheinlich dieses Foto hier. Das sind Steve und Melissa mit ihren 4 Kindern. Was fällt euch auf? Einer trägt ein rotes T-Shirt, genau. Also, Steves jüngster Sohn, der ist auffällig stark pigmentiert. Ich glaube, heute sagt man das so, wenn man politisch korrekt sein möchte. Ja? Also, die haben unterschiedliche Hautfarben, diese Kinder. Und die, sagen wir mal, Melissa und Steve sind eindeutig weiß. Und 3 ihrer Kinder sind auch eindeutig weiß, bis auf den jüngsten. Und die Story dazu kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit Steve befreundet seid auf Facebook. Für alle, die Steve nicht kennen, für circa 2 Jahre haben Steve und Melissa darum gekämpft, dass sie Matthew, so heißt der Jüngste, dass sie Matthew adoptieren können. 2 Jahre lang hat es gedauert, diesen Prozess zu bewältigen. Ich habe dem Steve geschrieben diese Woche, hey, ich habe vor, dich zur Predigt-Illustration zu machen. Könntest du mir vielleicht ein paar Informationen geben zu der Adoption? Und er hat mir zurückgeschrieben, eine ewig lange Mail. Ich fasse mal zusammen. Also, wenn man in Kanada, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, jemanden adoptieren möchte, dann muss man planen, ungefähr $20.000 dafür auszugeben. Für Steve und Melissa wurden es eher in Richtung $40.000 im Lauf dieser 2 Jahre, damit sie den Matthew adoptieren können. Und das waren nicht alle Kosten. Sie mussten zwischendurch nach Afrika fliegen, mussten also Flüge nach Afrika buchen. Sie mussten sich Visen, also ihr wisst, was ich meine, mussten sich besorgen, sie mussten geimpft werden und so weiter und so fort, haben da ziemlich viele Ausgaben gehabt. Und ich habe ihn gefragt, hey, was war das Schlimmste oder was war das Anstrengendste? Und er hat geschrieben, das Anstrengendste war wirklich das Warten. Übrigens, kleiner Hinweis, er hat einen Artikel darüber geschrieben, er wird es demnächst veröffentlichen über desiringgod.org. Also für alle, die diese Story genau nachlesen wollen, können das gerne tun. Demnächst steht diese Geschichte online. Das Schlimmste, sagt er, war das Warten. Er musste 2 Jahre lang warten. Am Anfang, okay, da wussten sie noch nicht, wen sie adoptieren würden, aber irgendwann wurden sie dann mit Matthew zusammengebracht. Sie wussten dann, wer es sein würde. Sie haben ihn kennengelernt, sie hatten Bilder von ihm, sie hatten Informationen über ihn, aber sie durften ihn noch nicht zu sich holen. Haben ihn dann auch getroffen, mussten sich dann wieder trennen und es war eine sehr emotionale Angelegenheit. Das Warten war das Schlimmste. Steve hat geschrieben, meine Schwester wurde in den 2 Jahren, in denen wir auf Matthew warten mussten, wurde sie 2-mal Mutter. Das heißt, die beiden haben gewartet auf ihr Kind und mussten warten, warten, warten und währenddessen wurde Steve 2-mal Onkel und es war keine einfache Zeit für die zwei. In der Elberfelder Bibel, da steht in Vers 15 in unserem Text heute, einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Das Wort, was im Original steht, was hier mit Sohnschaft übersetzt wird, heißt eigentlich noch genauer übersetzt Adoption. Einen Geist der Adoption habt ihr empfangen. Auf Deutsch, durch das Empfangen des Heiligen Geistes wurdest du von Gott adoptiert als ein geliebtes Kind. In unserer neuen Genfer Übersetzung steht Vers 14 und 15, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Ihr wurdet adoptiert von Gott. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Das Verständnis damals von Adoption war nicht so wie heute, dass man halt mal so einen Prozess eingeht, um vielleicht sozial engagiert zu sein, zu helfen und Ähnliches, sondern damals, wenn jemand im Römischen Reich ein Kind adoptiert hat, dann war die Betonung ganz stark auf der Erwählung durch den Vater. Das war eine starke Betonung. Und die andere Betonung war, du empfängst den Namen des Vaters, was überlebensnotwendig war. Und du empfängst den Auftrag, den Namen des Vaters weiterzutragen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für das, was Gott in unserem Leben tut, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir, wenn unsere Seele errettet wird, wenn wir den Glauben an Jesus Christus empfangen. Genauso wie die Crokers es zu ihrem Herzensanliegen gemacht haben, Matthew zu adoptieren und alle möglichen Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen, genauso hat Gott es sich zu seinem Herzensprojekt gemacht, dich anzunehmen, dich zu adoptieren, alle möglichen Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen, um dich als sein Kind in seiner Familie zu empfangen. Durch den Glauben an Jesus wirst du zu einem geliebten, adoptierten Kind Gottes. Ich habe diese Woche in meiner Andachtszeit eine Geschichte gelesen, die fand ich extrem cool und die möchte ich euch gerne vorlesen. Ich habe sie übersetzt aus dem Englischen. Ich möchte euch in die Geschichte mit reinnehmen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch in die Situation des Erzählers hineinversetzt. Macht mal die Augen zu, wenn ihr euch frei fühlt. Ansonsten lasst die Augen offen, ist auch okay. Aber mit geschlossenen Augen geht's besser. Und dann stell dir mal vor, du bist 8 Jahre alt, entweder ein 8-jähriger Junge oder ein 8-jähriges Mädchen und bist mit deinen Eltern im Urlaub am Meer. Das ist die Grundannahme und du bist im Meer mit deinem Vater. Und jetzt fange ich an zu lesen. Als kleines Kind verlor ich einmal den Halt im Wasser und die Unterströmung zog mich nach unten. Es fühlte sich an, als würde ich augenblicklich mitten in den Ozean gezogen werden. Das war ein entsetzliches Gefühl. Ich versuchte, mich zu orientieren und herauszufinden, wo oben und unten ist. Aber ich bekam meine Füße einfach nicht auf den Boden und die Strömung war zu stark, um dagegen anzuschwimmen. Ohnehin war ich kein guter Schwimmer. In meiner Panik dachte ich nur eine Sache: Wer kann mir helfen? Aber ich konnte unter Wasser ja nicht mal rufen und um Hilfe schreien. Als ich spürte, wie die Hand meines Vaters meinen Oberarm ergriff, wie eine mächtige Schraubzwinge, war das das beste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich ergab mich vollkommen dieser mich überwältigenden Kraft. Ich schwelgte in dem Gefühl, durch seinen Willen herausgezogen zu werden. Ich wehrte mich nicht. Ich hatte nicht das Bedürfnis, meine Kraft mit in die Waagschale zu werfen und ihm damit zu zeigen, ist gar nicht so schlimm. Ich schaffe das schon. Alles, was ich dachte, war, ja, ich brauche dich. Ich danke dir. Ich liebe deine Stärke. Ich liebe deine Initiative. Ich liebe deinen Griff. Du bist wunderbar. Und der Vater zieht in dem Fall den Sohn aus dem Wasser. Könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Du bist ein Kind Gottes. Erinnerst du dich? Fragezeichen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, hast du in Gott einen Vater, der dich liebt und der dich rettet. Wenn du schon Christ bist, dann kannst du sagen, ein Vater, der mich gerettet hat. Aber du kannst genauso sagen, ein Vater, der mich heute minutiös rettet und der mich morgen, übermorgen und in 4 Wochen und in 4 Jahren und in 4 Jahrzehnten retten wird von meiner eigenen Ignoranz, meiner eigenen Rebellion, meiner eigenen Sünde, vor mir selbst. Du hast einen Vater, so wie den Vater in der Geschichte. Ein Vater, der dich unter Wasser sieht und der nicht lange fragt, sondern dich rauszieht und dich rettet, weil er dich liebt. Gott liebt dich so sehr, dass er sich ausgedacht hat, dich zu retten. Deine Rettung ist Gottes Idee. Gott liebt dich so sehr, dass er den Adoptionsprozess eingeleitet hat, so wie Steve Croker den Adoptionsprozess eingeleitet hat und nicht Matthew. Warum? Damit er dich zu seinem geliebten Kind machen kann. Das ist die Art von Gott, die wir haben. Gott ist ein liebender Vater, der dich rettet. Genauso wie der Junge in der Geschichte warst du, oder vielleicht bist du es auch, hilflos und verloren. Und wenn du unter Wasser bist, dann kannst du nicht schreien um Rettung, zumindest nicht auf eine Art und Weise, wie du dir Gehör verschaffen könntest. Aber Gott zieht dich heraus aus deinem Dreck, ob du in der Lage bist, rauszukommen, selbst oder nicht. Gott ist in der Lage. So wie Wolfi das letzte Woche betont hat. Wer von euch war letzte Woche da, als der Wolfi gepredigt hat? Cool. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Gott ist der Regisseur unseres Lebens. Er hat dich erwählt. Er hat dir die Augen geöffnet, damit du dich frei für ihn entscheiden kannst. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen fragt. Erinnerst du dich? Du bist ein erwähltes, du bist ein geliebtes, du bist ein gerettetes Kind Gottes und Gott ist ein liebender Vater und er liebt dich. Ich möchte dir zusagen, wenn du heute Morgen mit dieser Frage kämpfst, ob Gott dich liebt, ob Gott wirklich dir wohlgesonnen ist, ob Gott wirklich zu dir steht, es ist Gottes Idee, Menschen zu retten. Es ist Gottes Idee, nicht auf das Äußere zu achten, auf irgendwelche guten Werke oder Taten, sondern es aus freier Gnade zu tun. Wenn du dich unwürdig fühlst, Kind Gottes zu sein, dann erfüllst du die Kriterien. Gott liebt dich, Gott rettet dich. Und wenn du gerade in der Situation bist, wo du weißt, ich bin nicht gerettet, Gott ist in der Lage, jeden noch so verdorbenen, vertretenen und verlorenen Sünder zu retten und zu seinem Kind zu machen. Egal, was du getan hast, egal, was du heute Morgen getan hast, egal, was du heute Mittag planst zu tun, Gott ist in der Lage, dich zu retten. Das ist der erste Punkt dieser Predigt und das ist der erste und, glaube ich, auch wichtigste Punkt des Abschnittes im heutigen Predigttext. Du bist ein Kind Gottes. Aber nicht nur das, in Vers 17 steht, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Das ist ein cooler Gedanke. So Paulus denkt sich, okay, wenn ich Kind Gottes bin, ja, dann bin ich auch Erbe, was ziemlich cool ist. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Du bist also nicht nur Kind Gottes, du bist auch Miterbe Christi. Also der Heilige Geist bewirkt, dass du Glauben von Gott empfängst, dass du Ja sagst zu Gottes Evangelium, Ja sagst zu Jesus Christus als deinem Erlöser. Du empfängst einen Vater, du wirst zum adoptierten Kind, aber nicht nur das, du bekommst auch noch einen großen Bruder mit dazu, Jesus Christus, Gottes Sohn. Okay? Du bist Teil der Family, du hast nicht nur einen Vater bekommen, du hast auch einen großen Bruder. In Römer 8, 29 steht, dass Jesus Christus der erste von vielen Brüdern ist und Schwestern. Also, du hast einen großen Bruder, Jesus. Wenn du dich manchmal herumgeschubst fühlst und angebullied fühlst, Jesus Christus ist der große Bruder, der auf dem Schulhof dir zu Hilfe eilt und sagt, hey, hör auf, oder du kriegst es mit mir zu tun. Die meisten Leute, die einen großen Bruder haben, die empfinden den als ein Vorbild und Idol. Ne? ist kein Grund, jetzt hier bescheiden zu sein, weil es halt, ich meine, man muss einfach zur Wahrheit stehen. In Jesus Christus haben wir jemanden, zu dem wir aufschauen können. Gott ist der Schöpfer, heilig, allmächtig, schrecklich. Vor ihm schmelzen die Berge, vor ihm werden die Täler flach. Er ist das allverzehrende Feuer. Und uns ist relativ schnell klar, wenn wir diese Verse in der Bibel lesen, dass es ganz schwierig ist für uns, in Kontakt zu treten mit Gott. Wenn du sagst, hey, das ist für mich kein Problem, dann setz dich doch heute Mittag einfach mal auf den Gasgrill und versuch mal eine Weile auszuhalten. Das ist ein mini kleiner Vergleich. Aber in Jesus Christus wurde Gott Mensch und wir konnten auf einmal Gottes Angesicht sehen. Wir konnten auf einmal in Beziehung mit Gott treten. Jesus Christus ist ein großer Bruder. Und dadurch sind wir auch Miterben. Okay, worin besteht das Erbe, das wir mit Jesus empfangen? Klar, ewiges Leben. Super cool. Neuen Körper werden wir empfangen, sagt die Bibel. Ja, wenn du Probleme mit dem Ischias hast oder mit deinem Kniegelenk, du wirst einmal einen neuen Körper bekommen und er wird besser sein als der, den du jetzt hast. Das ist Hoffnung für alle, die krank sind auch. Wir erben natürlich eine geniale Zeit im Himmel. Ein Ort, wo Chips und Bier nicht dick machen. Ja? Yes! Das ist alles richtig. Das ist unser Erbe in Christus. Aber ich glaube, dass es noch eine bessere und noch eine tiefere Antwort gibt auf die Frage, was ist das Erbe, das wir mit Christus empfangen? Und das, diese Antwort auf die Frage bekommen wir zum Teil oder unter anderem in Psalm 73, den Vers 26. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist Gott dein größter Schatz. Du darfst dich freuen auf all das Tolle, was in der Ewigkeit auf dich wartet. Aber du musst dir eine Frage stellen. Wäre der Himmel für dich okay mit all dem Tollen und Tollen und Tollen, wenn Jesus und Gott nicht da wären? Und ich glaube, dass, wenn wir ehrlich sind, viel öfter unsere Antwort eigentlich ja ist. Hey, wenn ich dieses Riesenpool habe und die goldene Villa und meine Autosammlung, keine Ahnung, ob ich im Himmel eine Autosammlung haben werde, aber keine Ahnung, wie du dir das vorstellst, aber Gott wäre nicht da, wäre ich immer noch zufrieden und unsere Antwort ist kulturgeprägt und kulturbedingt, wenn wir ehrlich sind, oft ja. Wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, dann ist Gott dein größter Schatz. Im Westminster Katechismus steht Folgendes. Der erste Satz, ein Katechismus ist eine Auflistung von Fragen und Antworten. Und die erste Frage und die erste Antwort, beziehungsweise die Antwort auf die erste Frage lautet: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Dein Erbteil ist Gott. Und Gott übrigens sagt in der Bibel, du bist mein Erbteil. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du nicht nur Rettung von der Hölle, sondern du bekommst Gott als größten Schatz, den du dir vorstellen kannst. Und ich möchte dich ganz Hornbach-mäßig fragen heute Morgen, in Gott hast du den größten Schatz, erinnerst du dich? Erinnerst du dich, dass die wichtigste Sache in deinem Leben Gott selbst ist und dass die wichtigste Sache ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen? Oder verhältst du dich so, als wäre der nächste Karriereschritt das Wichtigste in deinem Leben oder die Gesundheit deines Kindes oder die nächste Woche oder das Wetter oder dass du genauso ein großes Auto hast wie dein Nachbar, am besten noch ein bisschen größer? Erinnerst du dich, was das Wichtigste und Größte in deinem Leben ist? Okay, beide Punkte bis hierher. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Miterbe Christi. Die machen eine Tatsache, finde ich, ganz deutlich. Und zwar die Tatsache, dass Glaube an Jesus Beziehungssache ist. Christsein ist Beziehungssache. Der Heilige Geist, dein Helfer, dein Freund, öffnet dir die Augen für die Liebe Gottes. Jesus Christus, Gottes Sohn, dein großer Bruder, stirbt für dich am Kreuz, stellvertretend für deine Schuld und Scham und macht dich frei. Und Gott, der Vater, nimmt dich als geliebtes Kind auf, adoptiert dich in seine Familie. Glauben, christlicher Glaube, ist Beziehungssache. Ich kann es auch so ausdrücken, der christliche Glaube ist keine institutionalisierte Religion, sondern eine Liebesbeziehung mit dem dreieinigen Gott. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott mit allem, was du hast und bist. Das höchste Gebot ist nicht, du sollst keinen vorehelichen Sex haben. Das ist ein wichtiges Gebot, aber nicht das höchste Gebot. Das wichtigste Gebot ist nicht, du sollst täglich deine Bibel lesen. Es ist wichtig, dass wir das tun, aber es ist nicht das wichtigste Gebot. Wir leben aber oft so, weil wir alle so ein bisschen Pharisäer sind und denken, wir müssen all die Regeln einhalten und vergessen das Wichtigste, dass Gott das Wichtigste in unserem Leben ist. Dankeschön. Der christliche Glaube ist eine Liebesbeziehung mit dem dreieinigen Gott. Und das wird sichtbar, wir gehen weiter im Text, das wird sichtbar durch das Wirken des Geistes in unserem Leben. Paulus schreibt in Vers 16, ja, der Geist Gottes selbst bezeugt es uns in unserem Inneren, oder Elberfelder Luther schreibt, bezeugt es gemeinsam mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist bezeugt, stell dir vor, eine Gerichtsverhandlung, du bist auf der Anklagebank und dann kommt ein Zeuge, der dich entlastet, beziehungsweise der bestätigt das, was du sagst. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er bezeugt, er bestätigt, er belegt. Er beweist, wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen in der Formulierung. Er belegt, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn der Heilige Geist in einem Menschen lebt, hat das unübersehbare Auswirkungen. Und diese sichtbaren Auswirkungen, die belegen wieder im Umkehrschluss, dass du ein Kind Gottes bist, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und Paulus nennt hier vier Bestätigungen dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Das erste ist geistgeleitet in Gehorsam. In Vers 14 steht, denn alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also, dass du ein Kind Gottes bist, wird darin sichtbar, dass dein Leben durch geistgeleiteten Gehorsam geprägt wird. Es gibt Gottes Gebote und der Heilige Geist bewirkt, dass dein Leben ein Leben ist, das offensichtlich sich unter Gottes Willen und Gottes Gebote stellt. Du möchtest gerne lästern, aber du entscheidest dich dagegen, meistens. Du möchtest gerne Geld sparen, aber du hinterziehst trotzdem keine Steuern. Du möchtest gerne Spaß haben, aber du entscheidest dich trotzdem für sexuelle Reinheit. Du schläfst nur mit deinem Ehepartner. Und dein Ehepartner ist der, der zu dir Ja gesagt hat und deine Ehepartnerin ist die, die zu dir Ja gesagt hat. Sonst ist nur dein Freund oder deine Freundin. Also es reicht es nicht, heute Nachmittag Ja zu sagen, okay? Ihr versteht, was ich meine. Du möchtest Sex haben, aber du bist Gott gehorsam und sagst, nein, ich habe nur Sex mit meiner mir anvertrauten Ehefrau, mit meinem mir anvertrauten Ehemann. Du möchtest deinem Chef, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Professor, deinem Ehepartner an die Gurgel gehen, aber du versuchst trotzdem, deinen Nächsten, sogar deine Feinde zu lieben. Geistgeleiteter Gehorsam. Alle, die sich von Gottes Geist leiten oder Gottes Geist regieren, Gottes Geist beherrschen lassen, sind seine Söhne und Töchter. möchte heute zusagen, du bist ein Kind und ein Erbe Gottes, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Die Frage ist, erinnerst du dich? Ich möchte dich herausfordern und wenn es sein muss, möchte ich dich anflehen, dass du ein Leben im Gehorsam unter die Gebote Gottes lebst. Ordne dich Gottes Geboten und Gottes Weisungen unter und nicht den Interpretationen von irgendwelchen Menschen im Internet. Ich möchte dich herausfordern, Buße zu tun, wenn du in Unreinheit lebst in deinem Leben. Wenn es für dich okay ist, außerhalb der biblischen Gebote zu leben, was es angeht, mit Geld umzugehen, mit Sexualität umzugehen, was es angeht, mit Nächstenliebe umzugehen. Du bist ein Königskind, wälz dich nicht im Dreck. Ein Zeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist, ist, dass geistgeleiteter Gehorsam Teil deines Lebens ist. Zweiter Punkt, furchtlose Freiheit. Also der Heilige Geist führt uns nicht nur in einen jesusmäßigen, heiligen Lebensstil, sondern er ersetzt auch Angst mit Freiheit. In Vers 15 steht, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Der Geist Gottes macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr wieder in Angst und Furcht leben müsstet. Wenn du ein Kind Gottes bist, musst du keine Angst mehr haben, keine Angst mehr vor der Zukunft. Du musst dich nicht mehr fürchten vor dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Keine Angst mehr vor Krankheit und von Tod. Keine Angst mehr vor Ausländern oder der Islamisierung des Abendlandes. Du brauchst auch keine Angst mehr zu haben vor besorgten deutschen Bürgern. Wir haben beide extrem abgedeckt. Aber vor allem brauchst du keine Angst mehr zu haben vor dem Zorn Gottes und vor der ewigen Verurteilung. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Paulus hatte weder Pegida noch AfD noch die Ausländer im Kopf, als er darüber geschrieben hat. Ich glaube, Paulus hat darüber geschrieben, hey, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr braucht euch nicht mehr in die Hose zu machen vor dem allmächtigen, schrecklichen Schöpfergott, der keine Sünde bestehen lässt vor sich, weil Jesus Christus für eure Sünden gestorben ist, braucht ihr keine Angst mehr zu haben vor dem Zorn Gottes, weil Jesu Gerechtigkeit euch zugeschrieben wird. Da darfst du nochmal Amen sagen. Ja. Du bist ein Kind Gottes. Dein himmlischer Vater hat dich aus der Strömung gezogen. Das ist die ganze Botschaft der Bibel. Er steht zu dir und hält dich sicher in seinem festen, liebevollen Griff. J.I. Packer, bestimmt der wichtigste lebende evangelikale Theologe heute in unserer Zeit, schreibt in seinem Buch Gott kennen Folgendes. Ihr seht, er ist schon ein bisschen alt. Dein Glaube wird nicht versagen, wenn Gott ihn erhält. Du bist nicht stark genug abzufallen, wenn Gott entschlossen hat, dich zu halten. Der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt furchtlose Freiheit. Du brauchst keine Angst mehr davor zu haben, dass Gott dich verwirft, wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Du bist sicher in Gottes Griff. Wir gehen zurück zu der Geschichte. Du warst unter Wasser, Gott hat dich rausgezogen, er hält dich fest in seinem Arm, er hat sich entschieden, dich zu retten, er wird dich nicht zurück in die Fluten werfen. Römer 8, Vers 31, Gott ist für uns. Wie geht's weiter? Wer kann gegen uns sein? Oder die Neue Genfer Übersetzung, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Paulus ist ganz klar, Gott wird im Kampf nicht auf einmal sich gegen uns wenden und uns den tödlichen Stoß versetzen. Du bist ein Kind und ein Erbe Gottes, erinnerst du dich? Du musst keine Angst mehr haben. Gott hat sich für dich entschieden und nichts und niemand kann ihn umstimmen. Da werden wir in der Römer 8-Reihe noch einiges darüber hören. Dritter Punkt. Geistgeleiteten Gehorsam, furchtlose Freiheit, gottvertrauendes Gebet. Der Heilige Geist lässt uns zu Gott als Vater beten. Vers 15, zweite Hälfte. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Hat nichts mit schwedischen Popbands zu tun. Ich hasse Abba wie die Pest. Wenn ihr mich wirklich wuschig machen wollt, legt einen Song von Abba rein. Ich werde binnen 10 Sekunden so aggressiv sein, dass ich etwas zerstöre. Aber ich übertreibe natürlich. Aber es ist schon nah dran, Jesse. Du hast es noch nie ausprobiert. Es ist natürlich maßlos übertrieben, aber ist auch egal, weil Paulus spricht nicht von der schwedischen Popband, sondern er spricht im Hebräischen hier. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Also der hebräische Begriff Abba, das ist ein intimes Alltagswort für den Familienvater. Ja, Abba hat man gesagt zu dem Vater der Familie, ähnlich vielleicht wie heute Papa. Okay? Und kein Jude hätte es je gewagt, zu Gott Abba zu sagen. Kein Jude hätte es je gewagt, Gott so anzusprechen. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Zugang zu Gott als deinem Vater und du darfst zu ihm sagen, Vater. Du darfst zu ihm Papa sagen. Ich glaube, Papi wäre übertrieben. Aber du darfst Gott als deinen Vater adressieren und du darfst intime Gemeinschaft mit ihm haben. Tim Keller schreibt Folgendes. Die einzige Person, die es wagen kann, einen König um 3 Uhr morgens aufzuwecken, um nach einem Glas Wasser zu fragen, ist ein Kind. Wir haben diese Art von Zugang zu Gott. Ich finde, das ist ein schöner Vergleich. Die einzige Person, die es wagen kann, einen König um 3 Uhr morgens aufzuwecken, um nach einem Glas Wasser zu fragen, ist ein Kind. Wir haben diese Art von Zugang zu Gott, dem Vater. Ist das nicht genial? Du bist ein Kind und Miterbe. Erinnerst du dich? Wenn nicht, dann mach dir bewusst, dass du Zugang zum König hast. Du darfst nachts um 3 Gott aufwecken wegen einem Furz, ja, wegen einer Kleinigkeit, wegen einem unbedeutenden irgendwas. Du darfst zu Gott gehen und darfst zu ihm sprechen. In Epheser 3,12, da schreibt Paulus, durch Christus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Du bist ein Kind und Erbe Gottes, erinnerst du dich? Wenn du ein Anliegen hast, dann darfst du Gott vertrauend beten. Dann darfst du zu Gott kommen. Er ist ein liebender Vater, der gerne hilft. Und abschließend, Hoffnung auf Herrlichkeit. Der Heilige Geist gibt uns Ewigkeitsperspektive. Die ersten 3 Auswirkungen des Geistes in unserem Leben, beziehungsweise die ersten 3 Heilig-Geist-Zeugnisse unserer Kindschaft und Miterbenschaft, die sind auf unsere Gegenwart bezogen, was wir tun können, was wir jetzt schon haben. Der 4. Punkt hier, Hoffnung auf Herrlichkeit, der bezieht sich auf unsere Zukunft. In Vers 17 steht Folgendes. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Der Unterschied zwischen einem atheistischen Leben und einem christlichen Leben ist nicht Leid und Abwesenheit von Leid. Okay? Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist Leid ohne Hoffnung auf die Ewigkeit, Leid mit Hoffnung auf die Ewigkeit. Das ist der Unterschied. Nochmal Vers 17. Wir sind Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Mit unserer Bekehrung werden nicht alle unsere Probleme gelöst. Mit unserer Bekehrung beginnen erst die Probleme so richtig. Amen? Okay. Aber auch wenn wir leiden im Hier und Jetzt, geht unser Blick viel weiter. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann endet nicht unser Blick am Ende des Wochenendes oder am Ende unseres irdischen Lebens. Unser Blick geht weiter als Kinder Gottes. In der Volksbibel steht Folgendes in Vers 17. Zum Schluss werden wir mit ihm ganz groß rauskommen. Am Ende werden wir die Herrlichkeit Jesu teilen. Am Ende werden wir Kronen empfangen, werden wir von Gott hören, gut gemacht. Rein mit dir. Du bist ein Kind und ein Erbe Gottes. Erinnerst du dich? Leb dein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Zum Schluss wirst du mit ihm ganz groß rauskommen. Bevor ich bete, möchte ich dich einladen, nochmal über diese Punkte hier nachzudenken. Du weißt genau, welcher Punkt hier dein Knackpunkt ist. Ist es geistgeleitetes Gehorsam? Geistgeleiteter Gehorsam? Ist dir eigentlich bewusst, dass du dich entschieden hast, in Sünde zu leben? Ich lade dich ein, heute Buße zu tun. Nicht weiter zu sündigen. Die Bibel sagt, wer willentlich sündigt und sich für ein Leben in der Sünde entscheidet, der gehört nicht dazu. Ein Zeichen dafür, dass du Kind Gottes bist, ist, dass du die Sünde tötest in deinem Leben oder die Sünde dich tötet. In Ewigkeit. Ist das vielleicht dein Punkt? Oder vielleicht ist das hier dein Punkt, furchtlose Freiheit. Vielleicht hast du Ängste in deinem Leben, vielleicht hast du Furcht in deinem Leben. Und du bist dir nicht sicher, dass Gott zu dir steht. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, was heute in der Predigt, in dem Predigttext gesagt wurde, über Gottes Vaterliebe. Gottvertrauendes Gebet, vielleicht denkst du, oh, meine Anliegen sind zu klein für Gott, oder vielleicht denkst du, meine Anliegen sind zu groß für Gott, oder vielleicht denkst du gar nicht und du betest gar nicht. Ich lade dich ein, dein Gebetsleben zu aktivieren mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und wenn du nur mit deiner Hoffnung hier und jetzt verankert bist und nur auf das Hier und Jetzt guckst, dass du immer schön gesund bist und immer schön genug Kohle hast und immer schön den perfekten Partner hast und immer schön dein Auto keinen Kratzer hat und alles andere ist dir unwichtig, dann lade ich dich ein. Wie in Römer 12, Vers 2 steht, deine Gesinnung verwandeln zu lassen, damit du erkennst, was gut ist und was der Wille Gottes ist.